Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vielen Dank, dass noch ein paar sitzen geblieben sind. Freue ich mich sehr. Ihr hättet die Chance gehabt, noch den Raum zu verlassen. Jetzt müsst ihr durchhalten. Ja, ich bin gern zu euch noch, oder wir sind gern, ich habe meine Frau mitgebracht, nach Dorf Chemnitz gekommen. Ja, es ist fast so ein Stück auch teilgeistliche Heimat. Und deshalb komme ich gern zu euch nach Dorf Chemnitz. Die Jahreslosung, die wir eben als Kanon gesungen haben, wenn sie sich so leicht umsetzen ließe, wie wir es jetzt gesungen haben, dann wäre das noch etwas angenehmer für mich. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist mit dieser Jahreslosung. Prüft alles und behaltet das Gute. Ich hatte den Eindruck, was ist das für ein Allerweltswort? Alles und nichts, so hört sich's fast für mich an. Und das Gute, das behauptet doch jeder, er weiß, was gut ist und tut's auch. Und was kommt manchmal dabei raus? Und nicht mal Gott kommt in der Jahreslosung vor. Ist euch das aufgefallen? Ach, ich dachte, etwas dürfte ich. Und zumal, man hätte andere Möglichkeiten gehabt. Der ökumenische Arbeitskreis für Bibellesen wählt ja aus etwa 35 bis 40 Bibelversen eine Jahreslosung aus. Und in der Endrunde stand dieses Wort aus 1. Thessalonicher 5 und noch ein Wort aus Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Das hätte ich mir gewünscht, aber mich hat keiner gefragt. Also müssen wir mit der Jahreslosung leben. Und dann fiel mir doch auf, wenn man sich etwas mehr damit beschäftigt, entdeckt man auf einmal, wie aktuell dieses Wort ist. Das Thema behalten oder wegwerfen habe ich mal über diese Jahreslosung geschrieben. Und in der Tat, es ist ja wirklich so, man überlegt immer wieder, ihr geht in den Supermarkt, die Tomate wird mal geprüft, nehme ich sie oder lasse ich sie liegen. Das Obst, was man so einkaufen will. Es gibt immer wieder im Alltag dieses Prüfen. Und dann nehme ich es oder lasse ich es. Oder wer mal wieder seinen Kleiderschrank durchforstet. Ach, wie viele haben einen Schrank voll nichts anzuziehen. Und dann muss man wieder kaufen. Was behalte ich und was werfe ich weg? Es wird geprüft. Ich war mal bei einer älteren Frau zum Hausbesuch. Ich dachte, ich komme in den Zeitungskiosk. Stapel an Zeitungen und Zeitschriften. Und sie war nicht bereit, irgendeine wegzutun. Ich weiß nicht mal, ob sie die alle gelesen hat. Aber muss man nicht manchmal prüfen, was brauche ich denn noch und was kann ich wegtun? Haltbarkeitsdatum. Ist schlecht zu lesen, ne, hier. Wie viel Lebensmittel müssen wir daraufhin prüfen? Wie lang haltbar, wie lang nicht? Ich habe das mittlerweile von meiner Frau gelernt. Ich greife sonst immer, wenn ich mal alleine einkaufen gehe, einfach hin und nehme es weg. Und sie sagte mir, du musst dahinter gehen, da ist das Haltbarkeitsdatum länger von so einem Lebensmittel. Naja, man lernt immer wieder dazu. Also prüfen. Und wisst ihr, dann geht das doch eigentlich schon früh morgens los. Ihr schaltet euer Radio ein, nehmt eine Zeitung zur Hand oder seid tagsüber im Internet unterwegs und dann auf einmal merkt man diesen Gesamtbereich der Medienwelt. Wie ist das eigentlich? Die Worte, die ich höre, sind die wahr? Die Bilder, die ich sehe, sind die wirklich echt? Oder sind es Fake News, Falschinformationen? 1993 brachte Helmut Markwort das Nachrichtenmagazin Focus heraus. Und sein Leitsatz war Fakten, Fakten, Fakten. Und damit wollte er von Grund auf sagen, wenn wir Nachrichten vermitteln, dann sind wir verpflichtet, die Tatsachen zu benennen, dem nachzugehen, ob das stimmt, was wir an Informationen weitergeben. Hat es sich so und nicht anders verhalten? Das ist übrigens im Journalismus und die Medien sind dazu verpflichtet, sorgfältig zu recherchieren. Sie sind verpflichtet, ihre Nachrichten auf Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Nun sage ich euch nichts Neues, wenn ich sage, wir leben nicht in einer Welt der Klarheit, der Wahrheit und der Eindeutigkeit. Wir leben in einer Welt der Informationsüberflutung und in einer Welt der Desinformation. Wir leben in einer Welt der Lüge. Habe ich dazu dick aufgetragen? Wir leben in einer Welt der Lüge, der Lügen. Und schon lange haben die Medien ein großes Vertrauensproblem. Sie haben an Glaubwürdigkeit verloren. Nun könnte man das alles beklagen und bejammern. Wir können aber auch was anderes machen, ihr lieben Geschwister. Wir nehmen unsere Bibel zur Hand und sind von Herzen dankbar und froh, dass wir hier ein Buch haben, das von der ersten bis zur letzten Seite uns die Wahrheit vermittelt. Du kannst die Bibel zur Hand nehmen, von den 1189 Kapiteln irgendeins aufschlagen. Und du wirst immer dem Wort der Wahrheit begegnen, oder? Es kann nicht anders sein. Gott selber ist ein Gott der Wahrheit. Und das macht mich so froh, wenn ich weiß, ich habe im Wort Gottes eine verlässliche Informationsquelle. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, vom Geist Gottes durchpulst und durchhaucht. Es ist der Geist, der uns führt, der uns die Gewissheit schenkt, dass wir Gottes Kinder sind. Und deshalb sind wir, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, begegnen wir wirklich der Wahrheit und verlässlichen Informationen. Am Ende der Bibel, in der Offenbarung, da spricht Jesus zu Johannes und sagt ihm, und das gilt für die ganze Bibel, schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und ich denke, damit ist auch nochmal der gesamte Wahrheitsgehalt der Bibel aus zuverlässigem Mund, aus dem Mund Jesu abgedeckt. Es besteht also wirklich kein Grund, an den Aussagen der Bibel zu zweifeln. Auch wenn wir sie nicht immer alle verstehen. Auch wenn wir vielleicht hinter manche Aussagen ein Fragezeichen für uns momentan machen. Aber das hängt nicht am Wahrheitsgehalt der Bibel, sondern das hängt an unserem Verständnis. Und doch werden wir auch immer wieder geprüft oder aufgefordert zum umfassenden Prüfen. Warum überhaupt diese Aufforderung zum Prüfen? Ich denke, es hängt damit zusammen, dass immer Gut und Böse, Wahrheit und Lüge auch manchmal in einer teuflischen Mischung uns begegnen. Wo man eben nicht ganz klar sagen kann, Halbwahrheiten, da ist wirklich die Hälfte wahr. Und was machen wir mit der anderen Hälfte, die nicht wahr ist? Deshalb dieses Ineinandergreifen von Gut und Böse, dieses Vermischen, das macht das oft so gefährlich und auch schwierig zu prüfen. Aber das ist ja nicht neu. Die Wahrheit und die Lüge, die streiten von Anfang an der Menschheitsgeschichte miteinander. Und gleich am Anfang geht es doch um diese große Frage nach der Wahrheit. Wer sagt denn nun die Wahrheit? Gott, wenn er sagt, wenn du von dem Baum isst, musst du des Todes sterben. Und dann kommt eine andere Information aus einer anderen Informationsquelle und die behauptet, du wirst keineswegs sterben, sondern sein wie Gott. Und da musste der Mensch schon am Anfang entscheiden, welcher Information vertraue ich? Welche Information ist glaubwürdig? Und ich glaube, der Beweis wird immer wieder geliefert, tagtäglich. Warum? Weil wir sterben. Jeder Tod ist für mich ein Beweis, dass die Information Gottes stimmt. Wenn du von dem Baum isst, musst du des Todes sterben. Damit wissen wir, wo wir eine sichere Informationsquelle haben. Wem wirklich zu vertrauen ist, und das ist Gott selber. Kann auch nicht anders sein. Vom Teufel sagt Jesus einmal, er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, spricht das aus seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater der Lüge. Und so beginnt der Lügenweg der Menschen durch diese Welt und Zeit, und er ist noch lange nicht zu Ende. Nur mal nebenbei, immer wenn Lüge gesagt wird, wenn Lüge weitergegeben wird, dürfen wir nie vergessen, dass dahinter diese dunkle und finstere Macht des Teufels steht. Die Bibel ist reich an Beispielen, wie durch Falschinformationen, durch Lügen Menschen vom Glauben von Gott abgebracht werden sollen. Jeremia 9 liest man zum Beispiel, Lüge und keine Wahrheit herrscht im Land. War das nur damals so, zu Jeremias Zeit? Denn sie weissagen euch, lüge in meinem Namen. Damit sind falsche Propheten in Israel gemeint, die auftraten, wir können euch die Wahrheit bringen. Und Gott muss sagen, ich habe euch doch gar nicht geschickt. Was bildet euch denn ein? Ihr verbreitet Lüge. Etwas schwierig ist es mit einem Wort aus dem 2. Thessalonischer Brief. Da muss man etwas dran knaubeln, denke ich. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben. Gott selber sendet eine Macht der Verführung, dass Menschen der Lüge glauben. Ob das auch Gericht über unser Volk ist, dass heute Menschen eher der Lüge glauben als den Wahrheiten der Bibel. Ist das dieser Geist der Verwirrung, der Verführung, den Gott durchaus senden kann, wenn ein Volk sich nicht mehr zur Umkehr rufen lässt, dass Gott dann sagt, und nun könnt ihr es nicht mehr. Euer Geist ist verwirrt, ihr vertraut jetzt mehr und glaubt der Lüge als der Wahrheit. Das ist aber, denke ich, ein längerer Weg, den Gott mit einzelnen Menschen und mit einem Volk auch gehen kann. Im Prozess gegen Jesu wird krampfhaft nach falschen Zeugen gesucht. Man sucht Leute, die Falschinformationen über Jesus weitergeben. Und da heißt es erst einmal, sie fanden keine. Und dann zuletzt haben sie noch zwei falsche Zeugen auftreiben können. Im Prozess gegen Stephanus, das Ähnliche. Könnt ihr nicht was Falsches gegen Stephanus aussagen? Und da haben sich auch wieder Menschen zu Falschaussagen hinreißen lassen. Ich denke, in diesen großen Zusammenhängen müssen wir auch dieses Wort der Jahreslosung sehen. Auch wenn es zunächst in eine ganz konkrete Gemeindesituation gesagt worden ist oder geschrieben worden ist. Dieser Vers ist ja Teil der Mahnungen und Ratschläge des Paulus. Damit beschließt er den ersten Brief an die Thessalonicher. Und in diesen Schlussversen, wer das einmal im Zusammenhang liest, fällt auf, dass es ganz viele Imperative gibt. Also Aufforderungen, Befehle. Paulus fordert die Gemeinde zum Beispiel auf, etwas zu tun, nämlich sich alle Zeit zu freuen. Da sagt er nicht nur, überlegt mal, ob ihr was findet, wo ihr euch befreien könnt. Nee, freut euch alle Zeit. Oder hört niemals mit Beten auf. Brauchen wir nicht solche Aufforderungen? Oder Gott unter allen Umständen danken. Und ganz eng im Zusammenhang der Jahreslosung finden wir dann die zwei Aufforderungen, den Geist löscht nicht aus und prophetische Rede verachtet nicht. Vielleicht sind hier die Dinge besonders zu prüfen. Zu prüfen, wenn Leute sagen, sie haben vielleicht besondere Geistesgaben, nicht von vornherein alles platt machen, aber gut zu prüfen. Oder wenn jemand sagt, mir hat Gott gezeigt oder mir hat Gott gesagt, prophetische Rede, ich habe eine Weissagung, dann ist das alles gut zu prüfen. Diese Aufforderung, alles zu prüfen, meint wirklich alles. Also ausnahmslos, samt und sonders, könnte man sagen. Vollständig. Lasst nichts aus. Und dabei geht es um einen gemeindlichen Faktencheck. Und zwar steht das Wort prüft in der Mehrzahl. Es ist Aufforderung an die Gesamtgemeinde. Bei ihr liegt die Verantwortung. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Das ist keine einmalige Handlung, sondern eine Aufforderung, die alle Zeit gilt. Eine Aufforderung, der wir immer wieder nachkommen müssen. Also du als Christ, ihr als Gemeinschaft hier in Dorf Chemnitz, müsst die theologischen Meinungen, die Verkündigung, aber bitte auch christliche Literatur und christliches Liedgut immer wieder prüfen. Es gehört auf den Prüfstand. Und wie? Ich sage es mal sehr zusammengefasst, mit der Bibel in der Hand und mit dem Heiligen Geist im Herzen. Ja, Alexander hat uns bildlich vorgelegt mit den Gedanken am Eingang. Gottes Kinder haben Gottes Geist im Herzen. Und Gottes Kinder können und sollen dann prüfen. Und wenn du dann Gutes entdeckt hast bei den Prüfen, dann haltet das fest. Aber beschäftige dich nicht mehr weiter mit dem, was du für nicht gut empfunden hast. Das kannst du beiseite tun. Gerade Geistgewirktes gilt es immer wieder zu prüfen. Der Heilige Geist, dessen Aufgabe ist ja im Grunde, uns auf Sünde hinzuweisen und uns das Wort Gottes nahezubringen. Das ist mit einer der großen Aufgaben des Heiligen Geistes. Und deshalb steht, denke ich, in diesem Zusammenhang, den Heiligen Geist dämpft oder löscht nicht aus, auch dieser Hinweis auf die prophetisch, auf die orientierende Rede, so könnte man es auch sagen. Und Gottes Wort will uns doch immer wieder Orientierung geben. Und das gilt es zu prüfen, ob Gottes Geist uns so in das Wort führt. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen wir gut überlegen, ob wir hier etwas falsch machen. Also immer wieder in das Wort hinein und dann das Gute festhalten. Es scheint ja von Anfang an irgendwie der Gemeinde Jesu auch ein Stück als Last aufgelegt zu sein, dass es immer wieder diese Verführungen gibt. Der Apostel Johannes hat solche Fake News auch vorausgesagt. Und er gibt den seelsorgerlichen Rat, nicht jeder theologischen Richtung zu glauben, sondern die Geister zu prüfen. Er schreibt, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Und das andere Wort aus Römer 12 haben wir schon gehört. Wir sollen uns nicht der Welt gleichstellen, sollen uns erneuern lassen, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Das Vollkommene, das, was uns zum Ziel bringt. Und das ist eigentlich auch so ein Stück eine Faustregel. Was dich nicht zum Ziel bringt und dazu beiträgt, dass du ans Ziel der ewigen Herrlichkeit kommst, das ist immer zu hinterfragen. Also die große Richtung ist hier einfach mitzusehen. Und wenn wir das prüfen wollen, was gut ist, dann brauchen wir doch einen Maßstab, oder? Dann brauchen wir einen gültigen und dauerhaften Maßstab. Also wenn ich jetzt behaupte, das ist 1,32 Meter, diese Höhe hier, dann kann es richtig oder falsch sein. Aber ganz genau weiß ich es erst, wenn ich einen Maßstab anhalte. Halte meinen Zollstock ran und kann genau ablesen. Ich brauche also einen verlässlichen Maßstab. Und ihr Lieben, dieser Maßstab ist und bleibt Gottes Wort. Von den Christen in Beröa wird gesagt, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich allzu verhielte. Mit ihrer Bibel in der Hand haben sie das nachgeprüft, was ihnen verkündigt wurde und was behauptet und gesagt wurde. Deshalb bleibt Gottes Wort dieser gültige Maßstab. Wenn ich die Bibel aber nicht mehr ernst nehme, und das geschieht heute leider sehr häufig, wenn ich sie nicht mehr als göttlichen Maßstab betrachte, dann habe ich keinen Gradmesser und Maßstab mehr für mein eigenes Glaubensleben oder auch für das meiner Gemeinde. Ich weiß im Grunde nicht, wie ich mich dann entscheiden soll. Wenn wir nicht vom allgemeinen gesellschaftlichen Mainstream weggeschwemmt und fortgespült werden wollen, dann müssen wir alles prüfen. Ich weiß, es ist zunächst Gemeindewort, prüft alles. Aber hab bitte auch ein gutes Gespür für das, was so von Nachrichten über Politik und Wirtschaft und Umwelt und was es da alles gibt, an uns herangetragen wird. Dass wir das auch immer wieder prüfen und dann Gutes behalten. Unsere postmoderne Gesellschaft lehnt ja die absolute Wahrheit ab. Es gibt keine Wahrheit, es gibt nur Wahrheiten. Und wer meint, er hätte die Wahrheit, der wird aggressiv bekämpft und abgelehnt. Religiöse Wahrheit in einem absoluten Sinn kann und darf es nicht mehr geben, denn ein solcher Anspruch gefährdet den gesellschaftlichen Frieden. Ich weiß nicht, von mir stammt das Wort nicht, hat irgendein anderer schlauer Mensch gesagt. Also, wenn die absolute Wahrheit abgelehnt wird, wenn alles akzeptiert wird als Wahrheit, dann ist alles gleichgültig. Es wird gleichgültig und gleichgültig. Und da ist Jesus da, der große Unterschied. Der sagt, nee, es gibt nicht die Wahrheiten, sondern ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sagt er in göttlicher Autorität. Das sagt der Sohn Gottes. Ich allein bin die Wahrheit. Jesus ist, wenn man so sagen will, die Wahrheit in Person. Und dann gibt es allerdings als den Widersacher, den Teufel in der, die Lüge in Person. Es ist also die zwingende Folge, alles, was nicht der Wahrheit entspricht, wirklich abzulehnen, weil es Lüge ist. Und wir werden mehr und mehr durch Falschinformationen auf falsche Wege gelockt. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber ich werfe nur mal den Begriff KI ein. Wisst ihr, was da noch auf uns zukommt? Ich weiß gar nicht, wer diese Zeitschrift Tobi kennt. Da stand jetzt kürzlich in der Peterskapelle in Luzern, da saß kein echter Priester im Beichtstuhl, sondern eine künstliche Intelligenz, die sich als Jesus ausgab. Also nur virtuell, künstlich. Und die, die dort gebeichtet haben, die sagten, sie wären tatsächlich getröstet und gestärkt worden. Und das war alles nur künstliche Intelligenz. Kein wirklicher Mensch, geschweige denn Jesus saß dort. So wird im Grunde die Wahrheit mehr und mehr zur Lüge. Und das wird immer undurchsichtiger. Wir wollen uns also durch Lüge nicht einschläfern lassen, nicht auf falsche Wege bringen lassen, sondern wir wollen immer wieder hellwach alles prüfen anhand der Bibel. Und dann sollen wir das Gute behalten. Und das Gute ist im Grunde Gott selber. Es ist Jesus Christus, sein Sohn. Er ist Wahrheit, Retter, Erlöser für uns. Das ist das Wahre, was wir zu hören haben. Und es gibt nichts Besseres, als diesem Jesus nachzufolgen und bei ihm zu bleiben. Ich möchte noch einige Kriterien mal nennen. Ich tue es noch mal so noch mit erwähnen. Was sind so Kriterien zum Prüfen? Einmal das Evangelium als Maßstab. Frag dich, stimmt die Lehre, stimmt das, was verkündigt und gesagt wird, mit dem Evangelium von Jesus Christus überein? Mit seiner Göttlichkeit, mit seinem Erlösungstod, mit seiner Auferstehung und dass wir errettet sind allein aus Gnade. Stimmt das überein? Oder wird etwas anderes gelehrt? Paulus geht ja so weit, dass er im Galaterbrief schreibt, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Er lehnt es ab. Was nicht allein aus Gnade, allein durch Christus kommt, das könnt ihr getrost ablehnen. Zur Jungfrauengeburt hat sich jetzt zu Weihnachten die Theologin Frau Käßmann geäußert und sie war der Meinung, oder sagt, ich glaube, dass Maria eine junge Frau war, die Gott vollkommen vertraut hat. Aber dass sie im medizinischen Sinn Jungfrau war, das glaube ich nicht. Ich denke, dass Josef im biologischen Sinn der Vater Jesu war und Gott war es im geistigen Sinn. Wir hatten ja eben im Glaubensbekenntnis bekannt, geboren von der Jungfrau Maria. Merkt ihr, hier geht es immer mehr auch an die Substanz unseres christlichen Glaubens. Deshalb prüft alles am Evangelium. Aber auch das Prüfen im Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Ich finde es immer schade, dass manche Christen meinen, das Alte Testament brauchen wir gar nicht mehr so. Das war damals für die Juden. Nein, wir haben alle Aussagen am Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift zu prüfen, ob es mit dem übereinstimmt, was geschrieben steht im Alten und Neuen Testament. Und dann muss man, wenn irgendwelche Leute uns eine andere Lehre verkündigen, auch ein Stück sehen, wie ist denn die Lebensführung dessen? Welche Früchte bringt er denn hervor? Jesus selber sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Auch die, die Falsches bringen. Denn eine falsche Lehre führt auch schnell zu einem falschen Leben. Und deshalb brauchen wir, Paulus nennt es, die heilsame, die gesunde Lehre, das, was uns wirklich hilft und vorwärts bringt. Gute Früchte entsteht daraus Liebe, Freude und Friede, was verkündigt wird. Und falsche Lehren, falsche Verkündigung wäre dann Spaltung, Stolz oder die Selbstsucht des Menschen wird gefördert. Und das sind dann Warnsignale. Theo Schneider war ja mal in unserem Gnadauer Gemeinschaftsverband der Generalsekretär. Er hat einmal gesagt, es ist ein altes Vorurteil, das auch heute nicht richtig ist. Lehre sei trocken und behindere das Leben. Das Gegenteil ist richtig. Geistliches Leben braucht biblische Lehre. Ich kann euch nur Mut machen, haltet an gesunder biblischer Lehre fest. Sucht so viel wie möglich das Zusammensein auch mit den Geschwistern, wenn sich über Gottes Wort ausgetauscht wird. Biblische Lehre. Ein weiteres ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Im Korintherbrief weist Paulus darauf hin, dass Gott verschiedene Gaben gegeben hat. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Ihr könnt darum bitten, dass Gott euch diese Gabe gibt. In diesem ganzen Verwirrspiel, wo man nicht mehr weiß, was ist denn nur Heiliger Geist, was ist ein anderer Geist, was ist manchmal einfach nur seelisches Produkt des Menschen, brauchen wir diese Gabe der Geisterunterscheidung, um zwischen Wahrheit und Täuschung zu unterscheiden. Johannes schreibt direkt, woran man Gottes Geist erkennt. Den Geist Gottes erkennt man daran, dass er deutlich macht, Jesus Christus kam als wirklicher Mensch in unsere Welt. Also hier ist schon ein Kriterium. Wenn das nicht mehr bekannt und bezeugt wird, ist irgendwas falsch. Und es geht um ein Prüfen im Austausch. Ich habe gesagt, prüft alles, die Mehrzahl, die Gesamtgemeinde ist aufgefordert. Also tauscht euch untereinander aus. Sucht euch Brüder und Schwestern, mit denen ihr eine Sache besprechen könnt, wo ihr euch nicht klar seid, ob das Wahrheit oder Lüge ist. Und dann lasst euch gemeinsam von Gott die Klarheit schenken. Irgendjemand hat mal gesagt, die Theologie ist die Kunst der Unterscheidung. Ja, man muss immer wieder unterscheiden und man muss sich dann auch scheiden, manchmal trennen, weil das nicht mehr zusammenpasst. Der Theologe Martin Luther prüfte ja einstmals die katholische Theologie, die sich im Laufe von 1500 Jahren sehr verunreinigt hat. Es gab also viele Zuflüsse, die waren einfach schädlich. Und er prüfte anhand der Bibel und stellte fest, das Gute ist, sola scriptura, scriptura, allein die Schrift, sola vide, allein der Glaube, sola gratia, allein durch Gnade, solus Christus, allein Christus. Und dann steht ein Martin Luther 1521 in Worms vor dem Reichstag und bekennt, hier stehe ich kann nicht anders. Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftsgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe. Und mein Gewissen bleibt gefangen im Wort Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, genau das müssen wir lernen. Unser Gewissen richten wir nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Unser Gewissen ist gefangen im Wort Gottes. Und dann gibt es noch so ein geschichtliches Ereignis, das Augsburger Bekenntnis. 1530 wurde es erstmals öffentlich verlesen. Hohe Prominenz war dort zugegen in Augsburg. Und dann sagt Herzog Wilhelm von Bayern zu Dr. Eck, der Dr. Eck war der Vertreter der katholischen Kirche. Und da sagt er, getraut ihr euch, dieses Bekenntnis, was gerade vorgelesen wurde, mit der Heiligen Schrift zu widerlegen? Das sollt ihr also mit der Heiligen Schrift widerlegen, das Glaubensbekenntnis. Und da Dr. Eck, der katholische Theologe, mit den Kirchenvätern will ich es wohl wagen, aber nicht mit der Heiligen Schrift. Und darauf sagt der Herzog, so höre ich wohl, dass die Lutherischen in der Schrift sitzen und wir Päpstlichen daneben. Ich wünsche euch sehr, dass ihr bei allen Prüfen das bedenkt, sitzt in der Heiligen Schrift. Das ist euer Platz, das ist euer Ort. Und wenn ihr nicht in der Schrift sitzt, sitzt ihr daneben. Und deshalb ein guter Austausch über alles Prüfen und über ja, alles, was da oft in unsere Gemeinden hineingespielt wird. Ich sage es nochmal, mit der Bibel in der Hand und mit dem Heiligen Geist im Herzen. So wollen wir prüfen. Und dann lasst uns einfach froh und zuversichtlich auch durch dieses neue Jahr gehen. Und lasst uns dem folgen, der gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Sie werden nicht umkommen. Hier haben wir die vertraute Stimme des guten Hirten. Und wenn wir dieser Stimme folgen, werden wir nie aufs Glatteis oder auf Irrwegen geführt, sondern immer dem Ziel entgegen. Ich möchte mit euch beten.